du bist so aufgehoben hier im Sauerland. Es hat so viel Natur und es hat viele Straßen, viele Kurven. Ich fahre selbst Motorrad, eine Harley-Davidson Street Glide. Und das ist ein Eldorado hier im Sauerland. Aber was wirklich viel, viel wichtiger ist, das ist die Mentalität der Menschen. Diese Aufgeschlossenheit, diese Freundlichkeit der Menschen hier und diese viele Natur, da kann man sich nur wohlfühlen.
In seiner Rolle als Sam Hawkins kennen ihn viele hier im Sauerland, aber heute soll es um den Menschen Matthias Schlüter, den Menschen hinter der Rolle gehen. Ich habe ja als Fotograf das große Glück, immer wieder spannende Menschen kennenzulernen, intelligente, sympathische Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und bei Matthias Schlüter, da geht's vor allem um sein großes Hobby, Harley Davidson im Sauerland. Und warum das etwas Meditatives für ihn hat, das erfahren wir heute in einem Audio-Podcast. Nach dem Intro können Sie sich also gleich ganz entspannt zurücklehnen, das Video ausmachen und entspannt dem Interview zuhören, das ich mit Matthias Schlüter führen durfte, rund um das Thema Sam Hawkins, Schauspielerei und dann vor allem Harley Davidson im Sauerland. Mein Name ist Lars-Peter Kappest. Herzlich willkommen bei Kappest Kompakt. Hier bei uns im Wollcast-Studio Matthias Schlüter, einer dieser interessanten Menschen, die ich treffen durfte bei meiner Arbeit als Fotograf. Und in dieser Serie stellen wir ja jetzt hier wirklich nach und nach all diejenigen vor, bei denen ich das Gefühl habe, ja, da müsste man doch wirklich mal ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden und dahinter schauen, was ist das für ein Mensch, was bewegt ihn und was hat er für spannende Dinge zu erzählen. Herzlich willkommen, Matthias.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja eigentlich sehr beschäftigt im Augenblick, du in Elspe auf der Bühne stehst. Als Sam Hawkins bist du wahrscheinlich den meisten Sauerländern sehr bekannt. Du kommst aber gar nicht aus dem Sauerland, sondern aus Riedstadt in Südhessen. Ja. Bist aber inzwischen Wahlsauerländer, wie ich das sehe,
ja,
ne? Elspe, ne?
Elspe. Ich wohne jetzt in Elspe, Lennestadt Elspe heißt das. Dort finden auch die Karl-May-Festspiele statt. Und wie lange wohne ich da schon? Seit bestimmt 6 Jahren. Ja, 6 Jahre.
Und ich habe den Eindruck, du hast es auch nicht bereut, oder?
Nein. Okay. Am Anfang ist natürlich alles fremd und du kommst dann in die Gegend und denkst, ja, was ist das hier? Und dann lernt man die Leute kennen, man lernt die Gegend kennen und arbeitet natürlich auch da. Und dann auf einmal offenbart sich dir eine Welt, eine Gegend, die man einfach nur lieben muss. Es ist so viel Natur. Und die Menschen, also ich kann es mir vorstellen, hier lange, lange zu wohnen.
Das ist ja ganz fantastisch. Da kannst du dir vorstellen, dass wir vom Woll-Magazin das unheimlich gerne hören. Also das war natürlich auch tatsächlich so ein bisschen der Grund. Du hast uns letztes Jahr so einen wunderschönen Satz zu dem Thema in die Kamera gesprochen bei einem Mikrointerview. Und da habe ich gedacht, komm, das müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen vertiefen. Ja. Ich denke, da werden wir auch heute intensiv drüber sprechen, über das Sauerland, über dein großes Hobby, das dich auch irgendwie mit dem Sauerland verbindet. Aber bevor wir da drauf kommen, würde ich eigentlich ganz kurz noch ein bisschen auf dein berufliches Tun schauen wollen. Denn das ist ja die Seite, die die meisten Menschen kennen. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt, wo du da eigentlich beruflich, wo kommst du weg? Ne? Also den Ort haben wir ja schon gehört, aber gelernt hast du bei der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Saarbrücken, warst dann auf vielen Theaterbühnen Europas unterwegs, nicht nur in Deutschland, also München, Klagenfurt, St. Gallen, Bochum fand ich ganz interessant, da müssen wir gleich auch mal ein bisschen noch genauer drüber sprechen. Du hast auf so vielen Bühnen gestanden und dann auf einmal Karl May in Elspe. Warum? Ja. Was macht eigentlich den Reiz von Karl May und dem Elspe-Festival aus?
Das ist die Rolle gewesen. Die Rolle wurde mir angeboten und mit den Worten, es ist kein Charakter, es ist jetzt kein Romeo. Er ist jetzt nicht so ganz geradeaus, sondern er hat so seine eigenen Macken, seine eigenen Tücken. Und das ist die Richtung, in der ich eigentlich auch immer besetzt werde. Ich habe auch keine Vorstellung, oh, ich würde gerne spielen das, ich würde gerne spielen das. Nein, das überlasse ich sehr gerne dem Regisseur oder diejenigen, die mich als solches erkennen. Und es geht immer in dieselbe Richtung. Es hat immer sowas, diese leicht gebrochenen, diese nicht geradeaus Menschen, die einfach in sich am Suchen sind, die nach außen vielleicht ein bisschen verwirrt wirken, die es aber nicht sind. Und da wurde mir der Sam Hawkins angeboten und da habe ich gedacht, ja, natürlich. Ja, das geht immer in dieselbe Richtung. Warum auch immer geht das immer in dieselbe Richtung. Aber das war so eine Bauchentscheidung. Manchmal wird man vor Entscheidungen gestellt und dann entscheidet der Bauch. Der Kopf kann das manchmal auch gar nicht. Dann argumentierst du im Kopf hin und her, aber der kann den ganzen Umfang gar nicht erfassen, den der Bauch erfassen kann. Und das war eine Bauchentscheidung. Und im Nachhinein muss ich sagen, jetzt 6 Jahre danach, muss ich sagen, ja, das war die richtige Entscheidung.
Das ist natürlich ganz toll. Und du hast jetzt gesagt, also die gebrochenen Menschen, wo viel Dynamik auch und Entscheidung drin ist. Jetzt stellt man sich unter Sam Hawkins ja eher so das relativ enge Rollenkorsett vor. Wir haben ja auf der Bühne schon ganz kurz darüber gesprochen. Das heißt aber, du gibst ihm doch sehr viel mehr Tiefe, als man so im ersten Moment denkt. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was du dir da überlegt hast, wie du dieser Rolle Tiefe gibst und vor allem auch, wie du jedes Jahr, 6 Jahre, also 6 Versionen vom Sam Hawkins, ich habe das Gefühl, er entwickelt sich auch irgendwie. Kann das sein, dass du jedes Jahr noch wieder neue, tiefere Facetten findest darin?
Ja, das ergibt sich im Laufe der Jahre. Und ich glaube, es ist falsch, wenn man den Sam Hawkins, wenn man ihn zu platt sieht. Ich glaube, er ist kein Klamauk-Mensch. Ich glaube, er ist kein Komiker, sondern er hat seinen Tiefgang. Er sieht sehr viel. Und da sieht man auch viel Parallelen im Leben an sich mit den Mitmenschen. Du siehst viel, du nimmst viel wahr von deinen Mitmenschen, von deiner Umgebung, aber du sprichst nicht so viel darüber. Sehr viele Menschen sind so. Und dann kommt da noch ein ganz großer Aspekt dazu bei dem Sam Hawkins, dass es gibt den Weißclown und du hast den August. Und viele Menschen, und ich sehe das in meiner Umwelt, man hat so den Eindruck, es ist der August. Ah, mit dem kann man nichts anfangen oder wie ist der denn drauf und. Aber in sich selbst findet man immer wieder den Weißclown. In sich selbst findest du bei den Menschen auch immer wieder den Weißclown, der ganz ruhig ist, der beobachtet, der erkennt. Aber vielleicht mit der Kommunikation mit anderen sehr eigen ist. Aber letztendlich glaube ich, dass jeder in sich diesen Weißclown trägt. Und das sehe ich auch bei dem Sam Hawkins. Um an die Rolle ranzukommen, habe ich sehr lange die Clowns studiert. Ich habe mir sehr viel das Verhalten der Clowns angeschaut. Des Weißclowns. Und darüber habe ich dann den August besetzt. Aber letztendlich ist in diesem August immer irgendwo der Weißclown drin, die Ernsthaftigkeit. Und da sehe ich dann auch sehr viel Parallelen in die Welt um mich rum, in die Menschen, die du beobachtest. Es sind so viele Menschen, die sehr eigen sind in ihrem Verhalten, aber dahinter sind oft sensible, verletzte Menschen, die gelernt haben, in der Umgebung, in dem Miteinander zu agieren und sich selbst leider schützen und verstecken müssen, um überhaupt überleben zu können in der Umwelt. Und wenn du das dann auf die Spitze treibst, dann siehst du den Weißclown, diese Weisheit in einem jeden Menschen und du siehst den August. Nicht negativ gemeint, aber das Funktionieren, das vergebliche Funktionieren im Alltag. Ja, und so bin ich dann an den Sam Hawkins gegangen. Zuerst war für mich wichtig, was ist der Weißclown? Wo ist er? Wo ist er in jedem einzelnen Menschen? Wo ist er in dieser Figur? Das war wichtig. Und dann den August draufgesetzt, um die anderen damit zu blenden. Aber letztendlich ist er derjenige, der genau weiß, wie man sich im Wilden Westen verhält.
Also das ist wirklich eine hochspannende und ganz eigene Perspektive, die ja komplett anders ist als andere Darstellungen des Sam Hawkins. Also gerade diese Bezugnahme auf den Weißclown, das finde ich extrem spannend, zumal ja nun gerade dieses Beobachten, was du gerade beschrieben hast, auch zum schauspielerischen Handwerk eigentlich dazu gehört. Also es ist ja eine ganz wesentliche Eigenschaft des guten Schauspielers, dass er eben diese Beobachterperspektive im Alltag einnehmen kann. Mhm. Ist das so, dass das also wirklich auch ein wesentlicher Bestandteil schauspielerischen Tuns ist, was du da machst?
Ich weiß nicht, ob man das allgemein so sagen kann. Es ist mein Weg. Wenn eine Rolle jetzt zu dir kommt, warum auch immer, manchmal frage ich mich, warum kommt jetzt genau die Rolle auf mich zu? Es hat doch seinen Grund. Irgendetwas ist doch, warum jetzt genau diese Rolle auf mich zukommt. Und dann ist das auch mein Weg, die Entsprechungen im Alltag zu finden. Wo ist denn die Rolle im Alltag? Um nicht irgendetwas übersteigertes Kunstprodukt abzuliefern, sondern immer den Bezug zum Alltag haben. Wo ist dieser Mensch? Und egal, was du spielst, egal, die Weltliteratur ist voll von Rollen. Egal, wie die Rolle aussieht. Du findest immer die Entsprechungen im Alltag. Es ist nur ein Spiegel der Menschen um dich rum.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast es auf die Bühne gebracht. Das ist eigentlich der nächste Punkt. Wenn man deine Biografie liest, dein Tun, dann gibt es da ein paar Einträge zu Fernsehen und Film. Aber die meisten und größeren Dinge ist alles Bühne. Was bedeutet für dich Theater? Warum siehst du das Theater dem aufgezeichneten Spiel vor?
Wenn du beim Fernsehen eine Aufnahme machst, dann machst du sie so, 1:1. Dann nimmst du als nächstes etwas auf, was vorher passiert ist. Du hast immer nur so kurze Szenen, die du aufnimmst. Das hat einen besonderen Reiz, zweifelsohne. Ist ja auch schön. Aber auf der Bühne hast du es von vorne bis hinten. Du hast den gesamten Ablauf. Du hast es live mit den Menschen, mit den Zuschauern. Du erlebst es in dem Moment. Richtig? Echt? Und die Zuschauer mit, das ist ein ganz anderes Leben und Erleben. Und im Idealfall lebst du diese Rolle dann auch auf der Bühne. Weil du ja in jede Rolle das reinlegst, was dich ausmacht. Erlebnisse von dir. Ich will das mal so beschreiben. Und zwar, wenn du jetzt eine ganz schwere Rolle spielen musst, eine, die wirklich weit weg ist von dir. Irgendeine Rolle ist ganz weit weg von dir. Zu der hast du keinen Bezug. So. Dann merkst du bei den Proben schon, hoi, 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 die Rolle ist ganz weit weg, ich habe da keinen Bezug zu dieser Rolle. Dann arbeitest du mit Subtexten. Das heißt, du nimmst etwas aus deinem eigenen Leben. Jetzt, wie soll ich das beschreiben? Die Rolle gibt jetzt vor, du musst, du kommst jetzt zu deiner Familie, ne? Da fängt ja schon mal die Schwierigkeit für mich an, weil ich bin nicht verheiratet, keine Kinder. Okay, du kommst jetzt zu deiner Familie und alles ist, alle sind tot und Mörder und alles schlimm. So, jetzt kommst du da zu deiner Familie. Jetzt hast du natürlich ein Problem, weil das sind solche extremen Situationen, die du ja so in deinem Leben ja nicht, noch nie erlebt hast. Was machst du jetzt? Jetzt baust du dir einen Subtext. Das heißt, du stellst dir etwas vor, was ganz schlimm war in deinem Leben. Das Schlimmste in irgendeiner Weise. Stell dir zum Beispiel die Beerdigung vor von einem dir geliebten Menschen. So. Stell sie dir genau vor. Wie war das da? Dann macht dich das traurig. Das ist klar. Diese Traurigkeit nimmst du jetzt in die Szene mit rein. Der Mann kommt zu seiner Familie und da ist jetzt alles irgendwie großes Drama. Jetzt bist du ja wirklich traurig, weil du in dem Moment an die Beerdigung denkst. Das heißt, diese Rolle hat mit dir eigentlich überhaupt nichts zu tun und doch wieder alles. Es ist dein eigenes Erlebnis, das du in die Rolle reinbringst. Das sieht keiner, das weiß keiner. Aber der Zuschauer spürt es.
Spürst du denn auch die Reaktion der Zuschauer auf der Bühne? Also beim Fernsehen bist du ja völlig entkoppelt von dem, was passiert, was zurückkommt. Kommt etwas zurück? Also wie viel kommt zurück aus dem Zuschauerraum auf die Bühne?
Im Idealfall, wenn alles gut geht, kommt sehr viel zurück. Und allein wenn Schweigen zurückkommt während der Szene, dann hast du schon sehr viel erreicht, weil du spürst die Konzentration. Du spürst, dass der Zuschauer dabei ist, dass mitgedacht wird, miterlebt wird. Also das Schönste, was mir passieren kann, während ich spiele, wenn es jetzt nicht irgendwas Lustiges ist, sondern was Ernstes, ist, wenn du Schweigen im Zuschauerraum hast. Wenn du spürst, da ist ein Band zwischen dem Schauspieler und den Zuschauern. Da ist ein gemeinsames Erleben. Ja.
Jetzt hast du ja auf sehr unterschiedlichen Bühnen gestanden. Also ganz spannend fand ich auch das Prinzregent-Theater in Bochum, nicht mit dem Prinzregententheater in München zu verwechseln. Das ist ein großer Unterschied, denn dieses Theater ist ein kleines, freies Theater. Das heißt, ein Theater, wo du sehr dicht am Publikum bist. Jetzt stehst du auf einer der größten Bühnen mit vierstelligen Besucherzahlen. Wie unterscheidet sich das? Also gerade in diesem Zusammenspiel mit dem Publikum, du musst ja irgendwie auch die Energie deines Spiels bis in die letzte Reihe bringen, was natürlich im Prinzregent-Theater sicherlich ganz anders sich anfühlt, wie auf der Naturbühne in Elsbach. Also wie geht das? Wie unterscheidet sich das? Und wie schaffst du das, mit diesen extrem unterschiedlichen Situationen umzugehen bei so unterschiedlichen Bühnen?
Oh, das relativiert sich dann. Da muss ich sagen, was es unterscheidet, ist die Rolle. In Bochum war das die Geschichte vom Soldaten. Das war ein Soldat, der seine Seele dem Teufel verkauft hat, nur um eine Frau zu bekommen. Was nachher auch geklappt hat. Nur der Soldat hatte seine Seele verkauft. Es war jetzt zu spät für sein Heil. Also, es ist eigentlich für mich nicht so sehr wichtig, wie viele Menschen zuschauen. Für mich ist die Rolle an sich wichtig, ist die Arbeit an der Rolle, ist dieses Finden der Rolle in einem selbst, in mir selbst, um das dann zu transportieren, ist der Subtext, der gefunden werden muss, meine eigene Geschichte in die Rolle reinbringen. Das ist die Hauptarbeit, die künstlerische Arbeit eines Schauspielers an der Rolle. Ob da jetzt 150 Leute in einem kleinen Theater zuschauen oder ob es 4000 Menschen sind, wie das hier in Elsbach oftmals der Fall ist, das ist dann eigentlich gar nicht mal so sehr wichtig für meine Arbeit an der Rolle.
Das ist ja wirklich spannend. Also jetzt hast du ja sicherlich im Augenblick nicht nur den Sam Hawkins, sondern auch ein paar andere Projekte. Wo wird man dich denn in Zukunft sehen und hören und erleben können, außer in Elspe?
Oh, es sind einige Projekte noch in der Schwebe. Da kann ich noch nicht so drüber sprechen, was aber der Fall sein wird. Das ist nächstes Jahr das Staatstheater in München. Das auf jeden Fall. Dann mache ich einige Hörspielproduktionen. Ja, also ich habe immer irgendwas zu tun. Es ist immer irgendwie, irgendwas kommt immer, dann musst du das machen und das, dann geht diese Produktion los. Aber im Moment kann ich noch nicht so viel sagen, weil das ist noch nicht unter Dach und Fach.
Ah, okay. Sonst hätte ich ja ganz interessiert nachgefragt, was jetzt gerade in der Vorbereitung da genau ist. Okay, dann beobachten wir das mit großer Spannung. Wo werde ich dann sonst noch sehen? Sonst müsste man halt nach München fahren. Also Staatstheater München ist natürlich auch eine tolle Adresse. Also das wird sicherlich sehr spannend. Das heißt, du musst auch mal aus dem Sauerland raus. Ich glaube, wir kommen langsam mal von der Arbeit, entfernen wir uns mal so ein bisschen zu deinem Leben. Du hast deinen Lebensmittelpunkt oder einen Teil davon zumindest in das Sauerland verlegt. Was macht denn für dich, du hast es am Anfang ja schon gesagt, das ist so eine besonders liebenswerte Gegend, was macht für dich die besondere Lebensqualität des Sauerlandes aus?
Oh ja, wenn man von irgendwoher kommt ins Sauerland, war vorher noch nie da, kennt das Sauerland vom Hörensagen. Dann fällt einem auf, die Mentalität der Menschen, Wald, Natur, kurvenreiche Straße, schön für mein Hobby, die Aufgeschlossenheit der Menschen, du bist fremd, aber nicht lange. Du bist in einer wunderschönen Gegend mit viel Wald und sehr interessanten Zielen, was man hier erst einmal machen kann. Die verschiedenen Seen, die es hier gibt. Da gibt es da eine Tropfsteinhöhle, da gibt es ein Kloster. Du kannst hier so viele Sachen machen. Und natürlich bist du aufgehoben auch bei den Menschen. Du hast keine Probleme, dass die Menschen erst einmal abweisend sind. Im Gegenteil. Sie kommen auf dich zu, sie laden dich ein, sie sagen dir Hallo. Das ist für mich, das macht das Sauerland aus. Und ich glaube, wenn man immer hier lebt, immer, dann sieht man das vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht sieht man das mit anderen Augen. Das mag sein. Ich kann es jetzt einfach nur als jemand erzählen, der von außen hier reinkommt. Und das ist mir passiert. Und das ist übrigens auch vielen Kollegen von mir so passiert. Das ist dieses Einladende. Das sind diese offenen Menschen. Und das lässt einen hier sofort wohlfühlen.
Das ist natürlich ein Riesenkompliment, weil man den Sauerländern ja manchmal sagt, sie seien stur und schweigsam und gar nicht so zugänglich. Ich denke, das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert.
Man sagt, dass Sauerländer so verschlossen sind und in sich. Ja, komisch. Ich arbeite berufsbedingt in Bayern, in Schleswig-Holstein oben, in Köln, in da und da und dort. Überall sagt man genau dasselbe. Ja, die Menschen hier, die sind sehr verschlossen und erst einmal abweisend. Nein, es kommt immer darauf an, wie man selbst auch drauf ist. Wenn man auf die Menschen zugeht, dann kommen sie auch auf einen zu. Und man sagt das den Bayern genauso nach. Und ich habe die besten Erfahrungen in Bayern gemacht oder in Schleswig-Holstein. Letztendlich liegt es doch an einem selbst, wie du auf die Menschen zugehst, wie du selbst drauf bist. Wenn du freundlich auf die Menschen zugehst, dann blühen die auf und du hast da wenig Probleme und du musst dir das auch irgendwo zu eigen machen, weil wenn du in verschiedenen Ländern arbeitest, dann tust du gut daran, auch auf die Menschen zuzugehen, weil sonst hast du es schwer.
Ja, das ist natürlich absolut wahr. Du hast jetzt gerade eben die Menschen ja sehr gelobt. Wenn man jetzt über das Sauerland und die Menschen und wie man zusammenkommt spricht, dann ist Schützenfest ja immer ein ganz wichtiges Stichwort. Ich hatte vor kurzem hier jemanden, dem Mit dem habe ich über Kultur im Sauerland gesprochen, habe ihn gefragt, was für ihn Sauerländer Kultur ist, hat er als erstes Schützenfest genannt. Wie siehst denn du das? Also bist du ein Schützenfestmensch? Welche Bedeutung hat das Schützenfest? Und würdest du wirklich Sauerländer Kultur auf Schützenfest reduzieren wollen?
Nein. Nein, auf keinen Fall, weil es gibt so viele Sauerländer, die mit Schützenfest nichts am Hut haben, aber es gibt auch sehr viele, die das leben. Und ich wurde auch schon eingeladen, in einen Schützenverein zu gehen. Das Problem dabei ist nur, ich trinke halt keinen Alkohol. Und ich fragte dann, kann man hier auch überleben, wenn man Mineralwasser trinkt? Und dann schaute man mich an, so von wegen, nee, das hast du jetzt wirklich nicht gefragt, oder? Habe ich gesagt, ja, ich kann ja ausweichen, also ich bin da total flexibel, ich kann auch eine Spezi trinken. Wieder die Blicke auf mir. Und dann habe ich schon gemerkt, ich glaube, das ist nicht so richtig mein Ding. Ich gehe gern auf ein Schützenfest, ja, aber dass ich damit irgendwie beteiligt bin, daran beteiligt mit einer Uniform und dann gezwungen bin, mehr oder weniger, du wirst ja nicht gezwungen, aber wenn es einfach dazugehört, dass man auch mal ein Bier trinkt oder zwei oder drei, da kann ich nicht so mithalten.
Was würdest du denn sagen? Was ist Sauerländer Kultur und Kulturleben?
Sauerländer Kultur und Kulturleben. Ja, natürlich sieht man erst einmal das Schützenfest. Kultur und Kulturleben. Ich glaube wahrzunehmen, dass es ist dieses gesellige Zusammensein. Es ist diese Abwechslung. Du kannst hier im Sauerland so viel machen. Und das, was mir gesagt wurde von Sauerländern, mach mal dies und dann kannst du das und das. Das ist dieses offene, dieser offene Geist, auf den du hier triffst. Schützenfest, ja, das ist ein Ding. Das ist einmal im Jahr und vielleicht ab und zu treffen. Ich sage das jetzt einfach mal so als Außenstehender. Aber du triffst ganz viele Menschen, die dir ganz viel verschiedene Dinge sagen, die du machen kannst, die sich mit dir über Themen unterhalten. Und du hast immer das Gefühl, ein Leben reicht nicht, um die Sauerländer-Mentalität, um die Sauerländer-Menschen, um das alles, was man hier machen kann, überhaupt zu erfassen und überhaupt zu leben. Und da ist ja natürlich Schützenfest ein Ding, aber ein Ding. Mehr nicht. Das macht nicht das Sauerland aus.
Ja, ein Ding unter vielen. Und ja. Du hast eben ja schon ein Stichwort genannt, was du besonders magst. Die kurvenreichen Straßen. Und da hört man schon im Hintergrund so einen leichten dumpfes Bub-Bub-Bub-Bub-Bub, denn da kommen wir jetzt mal langsam auf dein großes Hobby zu sprechen, was dir ja sehr viel bedeutet. Was ist dein großes Hobby?
Ja, mein großes Hobby ist, seitdem ich... Wie alt war ich da? 15. Seitdem ich 15 bin, bin ich Mofa gefahren. Und dann fuhr man dann ein Kleinkraftrad. Und dann fuhr man ein Motorrad. Das hat sich dann immer gesteigert, ne? Mein Vater war Fahrlehrer und dann konnte ich natürlich auch die verschiedenen Führerscheine machen. Mal so. Heute ist das ja alles so teuer geworden. Und ich fahre sehr gern Motorrad. Ich habe eine Harley-Davidson Street Glide. Und mit der fahre ich dann hier durch das Sauerland. Ich fahre die Kurven und an den Seen entlang. Ich bin in einem Verein. Es ist kein Club. Das darf man nicht verwechseln. Es ist ein Harley-Davidson-Verein. Das ist von Harley-Davidson selbst ins Leben gerufen worden. Und wir sind auch nur Harley-Davidson-Fahrer. Und wenn dann so 20, 30 Harley-Davidson durchs Ort knattern, das ist dann schon was Besonderes. Und dazu möchte ich mal etwas sagen. Dieses Knattern, das Laute, das ist auch meine Lebensversicherung. Und warum ist das so? Ich habe jetzt eine Jekyll und Hyde-Anlage dran. An meine Harley und auf Knopfdruck kann ich die auf laut stellen. Das ist immer noch im legalen Bereich. Aber was macht das Laute? Außer, dass es die Leute nervt, die auf der Straße laufen. Nee, was macht das? Das macht das, dass man mich hört. Und Oftmals kommt ein Motorradfahrer, der keine Knautschzone hat, in brenzliche Situationen, weil man ihn einfach nicht hört. Und eine Harley hörst du. So, wenn da jetzt so eine Rennsemmel ankommt, also ein Motorrad, das sehr schnell und leise ist, und dann fährt ein Auto von rechts raus, der sieht den vielleicht gar nicht. Der nimmt den in die Vorfahrt, ohne dass er das wollte. Und das Auto sieht den Motorradfahrer nicht. Er hört den Motorradfahrer nicht. Und wenn du laut daherkommst, ist es so, als wenn ein Auto durch das Dorf fährt und ständig am Hupen ist. Ja, den nimmt man wahr. Den hört man. Und das Laute ist wie auch eine Lebensversicherung. Und nicht glauben, dass die Menschen, die da drauf sitzen, ja, die wollen irgendwas kompensieren und die wollen irgendwas zeigen und die wollen da irgendwie große einen auf die Hose machen. Nee, das sind ganz normale Leute, ganz normale Menschen, die auf so einem Motorrad fahren und einfach mit dem Lauten auf sich aufmerksam machen. Weil wenn ein Auto rauskommt, ist es zu spät. Das Motorrad hat keine Knautschzone. Und der Fahrer hat zu Hause eine Familie. Es wäre schön, wenn da ein ganz klein wenig Nachsicht geübt wird, dass man sagt, es ist laut, es ist anstrengend, wenn das so laut ist, aber der Motorradfahrer an sich und alle Motorradfahrer um diesen lauten Motorradfahrer herum fahren sicher. Da passiert eher mal weniger, wenn ein Auto das Motorrad wahrnimmt. Ich bin letzt durch Elspe durchgefahren. Da fuhr ein Auto von der Tankstelle raus und ich hatte meinen Auspuff nicht auf. Ich bin leise gefahren. Er fuhr raus und fuhr mir direkt vors Motorrad. Ich hatte Schutzengel, dass da nichts passiert ist. Und da dachte ich mir, ja, wäre ich jetzt laut gefahren, hätte man mich gehört. Denn wie gesagt, ein Motorrad hat keine Knautschzone. Und auch wenn das Motorrad langsam durch den Ort fährt, auch wenn du noch so aufpasst, du wirst mitunter nicht gehört, wenn du leise fährst. Aber du wirst gehört, wenn du laut fährst.
Jetzt ist ja gerade bei der Harley der Sound nochmal was Besonderes. Also du hast gerade den schönen Begriff Rennsemmel benutzt. Eine Rennsemmel ist ja auch nicht immer leise. Die kann auch laut sein und ich glaube, der Ton wird dann als noch sehr viel nerviger empfunden. Bei der Harley habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute, oh hoppla, was kommt denn da? Und das klingt ja interessant. Also zumindest habe ich das schon häufig auch gespiegelt bekommen, dass der Sound bei der Harley, dieser ganz besondere, dieser Tiefe, dieses dass das eben durchaus anders wahrgenommen wird. Wie siehst du das? Also es geht gerade hier in Oberkirchen, ich frage jetzt ganz speziell, weil wir hier in Oberkirchen sitzen im Studio, da gibt es eine Strecke, das ist die Bundesstraße Richtung Winterberg, wo die Anwohner sich sehr stark über die Motorräder aufregen, die eine Sperrung beantragt haben, die auch zeitweilig dann umgesetzt wird. Da geht es aber tatsächlich um Rennsemmel, also dieses hohe, hochfrequente, ganz intensive. Wie siehst du das mit diesem speziellen Harley-Davidson-Sound? Das ist ja doch irgendwie deutlich was anderes als der normale Motorrad-Sound.
Also ich will mal so sagen, Rennsemmel ist so ein Ausdruck, den benutzt man mal gerne. Aber natürlich sitzen auf diesen schnellen Motorrädern sehr verantwortungsvolle Menschen, die das als Sport sehen und genau wissen, was sie tun. Also höchsten Respekt vor diesen Motorradfahrern, die in der Lage sind, durch die Kurven zu stechen und trotzdem noch sicher zu fahren. Das sind alles Menschen, das sind alles Motorradfahrer, die richtig Erfahrung haben, die richtig was drauf haben. Aber wenn wir jetzt über den Sound reden, jetzt schau doch mal, lauf doch mal durch einen Ort. Jetzt fährt ein Motorrad mit 50 an dir vorbei. Wie viel hörst du davon? Ja, du nimmst es wahr. Und wenn das Motorrad etwas mehr Gas gibt, ist es ja immer noch relativ leise, relativ, ja, man kann es schnell überhören, wenn man in einem Auto sitzt und Musik anhat. Man kann es schnell überhören. Da musst du noch nicht einmal als Motorradfahrer Schuld haben. Ganz schnell ist etwas passiert. Und jetzt hörst du dir den Sound einer Harley an. Der ist ja, oder einer Indian zum Beispiel genauso. Das ist ja viel lauter. die nimmt man eher wahr. Als wie jetzt ein anderes Motorrad, das mit einem erfahrenen Fahrer dennoch nicht 100% sicher ist, weil du weißt nicht, was das Auto vor dir macht. Du weißt nicht, was das Auto macht, das da rechts aus einer Seitenstraße rauskommt. Du weißt es nicht. Und alleine der Sound schützt dich schon ein bisschen.
Jetzt nehme ich aber mal an, dass nicht der Sound der Grund ist, warum du dich so für Harley begeisterst. Was macht denn die Faszination aus? Was ist das Gefühl, was ist der Spirit der Harley Davidson, mal abgesehen vom Sound?
Das ist die Faszination Harley. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich fahre eine Street Glide, das ist so eine große, große Verkleidung. Da hast du das Gefühl, wenn sie dir entgegenkommt, die braucht die ganze Straße für sich alleine. Und die ist sehr, sehr schwer. Und die gleitet einfach so. Du cruist mehr durch die Landschaft, das gefällt mir. Und so geht es vielen Harley-Fahrern, die an sich gar nicht schnell fahren. Sie gleiten durch die Landschaften. Und das ist das, was ich so wunderbar finde. Und wenn du auf so einer schweren Harley sitzt, hast du auch so das Gefühl, du bist irgendwo getragen wie auf einer Eisenbahn. Die fährt alleine. Und deshalb habe ich auch so hohen Respekt vor den anderen Motorrädern, die schnell fahren und deren Hobby es ist, schnell in die Kurven reinzufahren, weil ich weiß als Motorradfahrer, was dazu gehört, wie unglaublich fähig diese Menschen sein müssen, die das so können. Aber Harley-Fahrer sind mehr, ja, die relaxten, gemütlichen.
Jetzt hast du eben gesagt, du bist im offiziellen Harley-Davidson-Verein. Was für Menschen triffst du da? Was sind das für Menschen, diese gemütlichen Menschen, die du gerade beschreibst?
Ja, das ist eigentlich alles. Da hast du den Arzt dabei, du hast den Rechtsanwalt dabei, du hast den Verkäufer dabei, die Verkäuferin. Ja, du hast dort alles dabei. Das ist, nennt sich HOG, H-O-G, Harley Owners Group, Westfalen Mitte. So, das ist mein Chapter. Wir sind viele 50, 60, 70 Motorradfahrer und Harleys, alles Harleys. Und ja, sie sind entsprechend drauf und du siehst dort alles, alle Berufsgruppen. Aber es ist dann auch wieder egal, was du für einen Beruf hast. Du bist jetzt, du gehörst mit zum Chapter und du bist jetzt der Klaus, der Dieter und keine Ahnung. Ist egal, was du tust. Das ist auch mal eine Auszeit von deinem Beruf, von deinem Alltag. Einfach mal zu fahren mit anderen Menschen, die dich nicht fragen, was machst du beruflich und dies und das, dass du da Rede und Antwort stehen musst. Das ist in dem Fall, in dem Moment ist das eigentlich egal. Es geht ums Motorradfahren. Es geht darum, deinem Hobby nachzugehen. Es geht darum, auszusteigen aus deinem Alltag. Es geht darum, den Kopf frei zu machen, mal etwas anderes zu machen, als wie jeden Tag dasselbe. Auf 2 Wochen und 3 Wochen, jeden Tag hast du deinen Alltag und irgendwann merkst du, boah, ich muss mal raus, ich muss mal was anderes machen. Und dann ist es egal, was du machst, ob du jetzt mit einer Harley fährst, ob du mit deinem Fahrrad fährst, ob du spazieren gehst, ob du irgendwo an einen See fährst, angeln, es ist so egal. Hauptsache, du kommst mal raus. Hauptsache, du tust mal irgendetwas für dich, nur für dich. Das ist der Augenblick, der nur dir gehört. Wie selten ist das und wie dankbar kann man sein, wenn man sowas gefunden hat.
Jetzt werden der eine oder andere wird sagen, wenn ich jetzt aber an den Preis einer Harley Davidson denke, das kann ich mir doch niemals leisten. Was antwortest du so jemandem?
Doch, du kannst es dir leisten. Du kannst es dir leisten, weil, gut, Beispiel, Harley sind etwas hochpreisig. Es gibt viele gebrauchte Harleys. Es gibt Harleys, die man sich mieten kann. Ich will das jetzt mal so sagen. Ja, es ist etwas hochpreisig, ja. Wenn jemand mit einem Wohnmobil fährt, ist das noch hochpreisiger. Wenn jemand einen schönen Wohnwagen hat, ist er ungefähr so hochpreisig wie eine Harley. egal was du machen möchtest, wenn du jetzt sagst, mein Traum ist es, mit dem Wohnmobil nach Frankreich zu fahren, nach Portugal und dann über Spanien, Frankreich wieder zurück. Das ist mein Traum, aber das kann ich mir nicht leisten. Doch, du kannst es dir leisten. Und ich sage dir, dass du es dir dennoch leisten kannst. Warum? Es ist eine Entscheidung, die du für dich gefällt hast. Wenn du mit dem Wohnmobil fahren möchtest, du kannst es dir im Moment noch nicht leisten. Vielleicht, du kannst es dir leihen. Aha, leihen, das geht? Ja, du kannst dir zum Beispiel ein Wohnmobil leihen. Da gibt es die offiziellen Stellen, aber vielleicht hat ein Freund ein Wohnmobil, das du dir dann leihen kannst. Ich will dir sagen, egal für wie teuer du eine Sache hältst, wenn du dich dafür entscheidest, dass das dein Ding ist, das möchtest du gerne machen, das würdest du schon immer gerne machen und es soll jetzt so sein, dann offenbaren sich dir Wege. Dann wirst du auf mal jemanden kennenlernen. Und zwar binnen kürzester Zeit. Das ist kein Hokuspokus. Es ist nur die Entscheidung in dir selbst, die dann letztendlich im Äußeren, in deinem Äußeren die Entsprechung findest. Und wenn du entscheidest, mit dem Wohnmobil durch Frankreich zu fahren, und das ist eine Entscheidung von dir und du möchtest das jetzt, und dann verspreche ich dir, es wird nicht lange dauern, bis du dein Wohnmobil hast, sei es erst einmal geliehen. Du vielleicht verkauft einen Freund günstig sein Wohnmobil, weil vielleicht hat er keine Lust mehr. Auf mal kommen Dinge auf einen zu, mit denen hast du einfach nicht gerechnet. Und so war das auch mit meiner Harley. Ich habe immer gedacht, na, das kann ich nicht. Harley, jo, was das kostet. Und dann nachher hast du die Unterhaltskosten und diese Reparaturen am Hals und. Ein Wust von Problemen. Und dennoch habe ich gesagt, ach, es wäre doch schön. Und was war? Im Nachbarort dort, wo ich aufgewachsen bin, hörte ich von einem entfernten Bekannten, der hat zwei Harleys gehabt und der musste jetzt eine verkaufen und hat sie mir günstig verkauft, sehr günstig, weil er noch eine hatte und keine zwei brauchte. So, und ich will jetzt einfach mal so sagen, ich hätte diesen Weg zu ihm oder ihr zu mir nicht gefunden, hätte ich nicht vorher die Entscheidung getroffen, ich hätte jetzt gerne Harley. Und ich glaube, Motorradfahren macht mir seit meinem 15. Lebensjahr Spaß. Und ich glaube, das Cruisen würde sehr zu mir passen. Und es wäre schön. Mach nur diesen Gedanken. Mach nicht mehr. Und schau, was in deinem Umfeld passiert. Und ich schwöre dir, es wird sich etwas in Bewegung setzen. In die Richtung, in die du gerne hättest. Ja. So kam das eben zur Harley. Hochpreisig? Ja und nein. Letztendlich erst einmal deine Entscheidung dahin. Das ist das Wichtige. Und das führt dann dahin, was du haben möchtest.
Also die bewusste Entscheidung, um etwas zu tun, was einem selber gut tut. Und so wie ich das eben anhörte, ist das ja genau das, was mit dir passiert, wenn du durch das Sauerland cruist, dass du eben genau diesen Befreiungsschritt aus den Zwängen und den Dingen des Alltags, jetzt hast du hast einen fantastischen Beruf, für viele Leute sicherlich einen Traumberuf, aber trotzdem wirst du ja gelegentlich raus müssen. Und ist das dann genau das, was du brauchst? Was macht das mit dir, wenn du da durch die Sauerländer Kurven gleitest?
Ja, die Sauerländer Kurven, ja, die sind wirklich sehr attraktiv und schön. Was macht das mit mir? Letztendlich, ja, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du das immer machst, täglich, seit Jahren, hat das dann auch etwas von Alltag? Und was macht das mit mir? Ich fahre sehr, sehr gerne, auch wenn ich in diesem Chapter bin, ich fahre sehr gerne alleine. Das hat was Meditatives. Und ich glaube, in dem Moment, wo du einfach mal das machst, was dir Spaß macht, egal was es ist, hat das für dich was Meditatives. So hat das auch für mich was Meditatives. Du kommst einmal raus aus deinem Alltag. Du kannst dir den Alltag aus einer gewissen Entfernung anschauen. du machst das in dem Moment für die paar Stunden, was dir Spaß macht. Nur du bist mit dir alleine. Und dann schaust du auf deinen Alltag aus einer gewissen Entfernung, aus einer gewissen Distanz. Und dann siehst du mitunter Dinge auch anders. Und vielleicht schaust du auch gar nicht auf deinen Alltag. Vielleicht schaust du auch gar nicht auf deine Probleme aus der Entfernung. Vielleicht denkst du auch gar nicht. Vielleicht hörst du einfach mal auf zu denken. Wir denken so viel. Wir denken so viel im Alltag. Wir haben 60.000 Gedanken jeden Tag. Und wie viel sind denn nützlich davon? Die allerwenigsten. Wir denken so viel. Vielleicht hörst du einfach mal auf zu denken. Du hast jetzt Freitag Schluss von deinem Job. Du gehst raus, egal was du tust. Ist doch völlig egal, ob du angeln gehst oder Schmetterlinge fängst. Egal. Du machst das, wonach dir jetzt ist. Und in dem Moment hörst du auf zu denken. Und was ist das für ein Genuss? Einfach mal nicht denken. Gar nicht denken. Das Denken setzt dann wieder ein am Montag. Dann kann man wieder anfangen zu denken. Jetzt wird nicht gedacht. Nein, jetzt mache ich das, wonach mir ist. Jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Egal, was es ist. Ich gehe angeln. Macht mir Spaß. Da denke ich jetzt nicht. Ich fahre mit dem Fahrrad. Kann ich nicht denken, weil da ist jetzt so viel Wind um meinen Ohren. Da kann ich unmöglich denken, weil dieser Moment gehört jetzt mir und sonst niemanden. Ich bin der Wichtige. Meine Akkus müssen noch voll werden. Ich bin die ganze Woche für andere da, für meinen Beruf, für den Alltag. Meine Akkus sind aber wichtig, damit ich funktionieren kann.
Also diese... Das Fahren als Meditation finde ich außerordentlich spannend, weil ich selber bin häufig mit dem Fahrrad unterwegs in der Natur oder auch zu Fuß und ich lebe das ganz genauso. Und vor kurzem hatte ich hier einen sehr erfolgreichen Chemiker im Interview, der eben seinen schwierigen Weg zum Zen-Buddhismus beschrieben hat, wo es genau in der Meditation darum geht, das Denken mal abzuschalten, um wieder neu denken zu können. Und wenn einem eben das Fahren dabei hilft, das ist ja eine tolle Sache. Also das ist im Grunde, hast du gerade etwas beschrieben, was viele Leute zwar suchen, aber schwer finden. Also hat das wirklich, also siehst du das wirklich so, dass das also so einen tiefen meditativen und so positiven Effekt hat? Habe ich das richtig verstanden?
So positiven und meditativen. Ja, es hat was von einer Meditation. Man kann das aber auch natürlich, wie du das jetzt gerade gesagt hast, vertiefen. Es gibt zum Beispiel in Meschede das Kloster. Es gibt verschiedene Seelenorte hier im Sauerland. Und weil du sagst Zen-Buddhismus, es gibt auch diese Richtungen, die du machen kannst bei dir zu Hause, wo du dann in dem Moment das Denken abstellst und nur für dich sein kannst. Auf dein Herz hörst. Der weiteste Weg auf der ganzen Welt und im Universum ist vom Kopf bis zum Herz. Ne? Das ist der weiteste Weg, weil immer machen wir uns irgendwas vor und hören nicht auf uns. Das ist natürlich auch ein gangbarer, wunderbarer Weg, wenn man so etwas für sich gefunden hat. Meditation, gute Bücher. Es gibt so viele gute Bücher. Man muss auch nicht immer rausgehen. Es gibt ja auch Tage, an denen es regnet. Da fährt man nicht mit dem Fahrrad, da fährst du auch jetzt nicht mit dem Motorrad. Angeln gehen tust du dann auch nicht, also die ganzen Beispiele, die du aufgezählt hast, machst du nicht. Aber lass einfach mal das Fernsehen aus. Hör mal auf irgendwelche Medien, hör mal auf dich berieseln zu müssen. Glaube nicht, dass du ständig irgendwie up to date sein musst, irgendwelche Nachrichten. Lass das alles einfach mal sein. Und wie du das jetzt gerade gesagt hast, meditieren. Es gibt verschiedene Meditationsmöglichkeiten. Es gibt Bücher, gute Bücher, die man lesen kann. In dem Moment, wo du das gute Buch liest, in dem Moment, wo du meditierst, schaltest du ganz genauso auch vom Alltag ab. Natürlich ist das ein gangbarer Weg.
Gibt es denn für dich besondere Orte? Du hast also gerade die Sauerland-Seelenorte, du hast das Kloster in Meschede erwähnt, das wir ja auch, wir hatten ja schon mehrfach hier im Wolkers-Studio einige der Brüder aus dem Kloster in Meschede, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Bei den Seelenorten, das sind ja ganz fantastische Orte, ein tolles Projekt, also eigentlich eines der schönsten Projekte, an denen ich mitarbeiten durfte hier. Hast du besondere Orte, wo du hinfährst? Hast du besondere Strecken, wo du sagst, ja Mensch, das sind wirklich so die Orte, die geben mir besondere Kraft im Sauerland?
Nein, ich weiß, dass es die gibt. Und ich habe auch ein Buch zu Hause, ein dünnes Heft, Seelenorte, das wurde mir von einer sehr netten Kollegin bei den Karl-May-Festspielen gegeben. Und nein, ich habe diese festen Orte nicht. Ich habe als Ziel sehr oft das Kloster in Meschede, ja. Aber ich glaube erkannt zu haben, dass überall ist ein Seelenort. Wenn du mit dem Fahrrad rausfährst, wenn du für dich bist, wenn du dich wohlfühlst in der Natur, wenn du die Vögel hörst, ich sage jetzt nur mal das, was Fahrradfahren vielleicht mit sich bringen kann, dann hast du da deinen Seelenort. Du musst nicht irgendwo hinfahren, um dann irgendwo glauben, jetzt ist es hier besonders toll. Oh, ja, sagt man, aber ich merke hier gar nichts. Also eigentlich hat es mir hinten am See, als ich spazieren gegangen bin, viel besser gefallen. Hier ist also jetzt der Seelenort. Aha, hier muss es mir gefallen. Nein, muss es nicht. Es ist da richtig, wo du dich wohlfühlst. Ja, es gibt vielleicht Orte, wie zum Beispiel in Meschede das Kloster. Das ist schön, ja. Aber egal, was du tust, dann fährst du raus, du gehst am See entlang, du setzt dich dort auf die Bank, weil genau auf dieser Bank fühlst du dich jetzt wohl. Dann hast du jetzt gerade deinen Seelenort gefunden. Jetzt für den Moment. Das muss nicht sein, dass das nächstes Mal noch so ist. Du, vielleicht findest du nächstes Mal einfach einen anderen Ort, an dem du dich für den Moment gut fühlst. Das ist das, was deine Seele jetzt auch gerade braucht. Deine Seele leitet dich. Du musst nicht etwas aufsuchen. Ich muss da jetzt 25 Kilometer fahren, weil da ist das also laut Buch eine ganz tolle Stelle. Nee, deine Seele leitet dich. Und in dem Moment, wenn du irgendwo hinkommst und du fühlst dich wirklich wohl mit dir selbst, du fühlst dich in tiefer Ruhe und du spürst einen tiefen Frieden in dir. Voilà, das ist dein Seelenort. Deine Seele wollte genau dahin. Und deine Seele, deine Psyche vermittelt dir genau dieses Gefühl. Das ist für den Moment richtig. Genieße diesen Moment. Du hast ihn jetzt gerade gefunden. Nächstes Mal, vielleicht wieder hier, vielleicht woanders. Mach dir keinen Stress. Schau nicht im Außen. Das ist ein Seelenort. Von dem habe ich gehört, der liegt 125 Kilometer weit weg. Aber da ist besonders toll. Nö, nein. Du, das kann schon vor deiner Haustür sein. Das kann schon im Wald sein. Egal. Dann, wenn du dorthin kommst und hältst inne und merkst, wie friedlich du auf einmal bist, das ist das, wo deine Seele jetzt gerade hin wollte. Das kann ganz unspektakulär sein.
Das passt natürlich eigentlich perfekt in die Sauerländer Philosophie, dass man eben gar nicht so viel braucht, sondern ein bisschen weniger und dass jeder Platz eigentlich der persönliche Seelenort sein kann. Also das, denke ich, gefällt mir ganz hervorragend. Also ja, wie siehst du das? Also was kann alles Seelenort sein?
Ja, was kann alles Seelenort sein? Wir hatten uns jetzt darüber unterhalten, dass man jetzt zum Beispiel, ja, man kann angeln gehen, man kann mit dem Fahrrad rausfahren, du kannst mit dem Motorrad rausfahren. Wir hatten uns immer über draußen unterhalten. Aber was ist denn auch wichtig? Was haben viele Menschen? Schau doch mal in deinen eigenen Garten. Kümmere dich doch einfach. Was ist, wenn du dich um deine Erbsen kümmerst? Um deine Erdbeeren? Um deine Pflanzen? Kannst du da abschalten? Kannst du dich wirklich ganz auf deine Pflanzen konzentrieren? Ja, Also, da ist ein Seelenort. Das ist dein Seelenort. Nein, der Seelenort ist nicht 125 Kilometer weiter. Wenn du bewusst dahin fährst, in irgendeinen Ashram, weil dort findest du vielleicht andere oder dort gibt es ein Thema, das dich interessiert. Kein Problem, natürlich, klar. Nur wenn man glaubt, der Seelenort ist immer da, wo ich nicht bin, das ist falsch. Der Seelenort ist in dir selbst drin. Und der Seelenort ist dann zum Beispiel in deinem Garten. Du, der Seelenort, der kann auch an deinem Fahrrad im Ort sein. Egal, wo du dich wohlfühlst, egal in dem Moment, wenn du entspannst, das, was dir Spaß macht, da ist dein Seelenort. Da wollte dich deine Seele jetzt haben. Genau da. Geh raus in den Garten und kümmere dich um deine Erdbeeren. Und wenn du dich wohlfühlst und wenn du abschalten kannst, Gratulation. Du hast in dem Moment deinen Seelenort gefunden. In dem Moment fühlst du dich wohl. Das ist das Höchste, was du haben kannst. Toll. Weiter so.
Das ist ja wunderbar, dass du mit dem Sauerland den für dich perfekten Platz für genau dieses Lebensgefühl gefunden hast und eine Art Harley-Meditation im Sauerland gefunden hast, dass er gerade die Freiheit des Leitens mit Harley-Davidson durch die Kurven mit Meditation verbindest, mit Natur verbindest, irgendwie eine wunderschöne Anleitung zu einer Art Harley-Meditation. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, du bist so oft in deinem Leben schon umgezogen, wie war das denn an den anderen Plätzen, an denen du gelebt hast?
Ich bin sehr oft an der deutschen Küste, an der Ostsee und ich wohnte sehr viele Jahre in Köln und in Köln bist du es gewohnt, dass man ständig im Außen stimuliert wird. Dann hast du eine Party hier, du hast ein Konzert da und da ist noch irgendwas und da kannst du auch nochmal hingehen. In Köln hast du alles. Und dann kommst du an die deutsche Küste. Du kommst an den Timmendorfer Strand, egal, Grömitz. Und dann auf einmal ist das Spannendste, was passieren kann am Strand. Der Streit zwischen einer Möwe und einem Raben. Und dann denkst du dir, ey, ich brauch doch jetzt, wo ist denn hier ein Konzert? Wo ist denn hier die Party? Wo ist denn hier das Theater? Wo ist denn hier dies? Wo ist denn hier das? Und dann merkt man erst einmal da, wo es ruhig ist um einen rum, wie hier im Sauerland, draußen in der Natur, da merkt man erst einmal, was glaubt man, dass man ständig stimuliert werden muss durch Fernsehen, Medien und was weiß ich was alles? Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu merken, nee, ich brauche keine Stimulation von außen. Das merkt man auch hier im Sauerland. Das merkt man beim Fahrradfahren. Das merkt man beim Spazierengehen. Das merkt man in dem meditativen Zustand, wenn ich mich um meinen Garten kümmere. Ich brauche keine Stimulation von außen. Alleine das, dieser Moment, ist so reich und so tief. Das kann mir kein Medium, kein Internet und kein Fernsehen und keine Ahnung, kann das mir ersetzen, wenn ich eins bin in dem Moment mit mir selbst. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, oben an der Ostseeküste. Bis ich gemerkt habe, Moment mal, die Stille und das Nichts ist eigentlich erstrebenswert und wunderbar, wie hier im Sauerland.
Ganz fantastisch formuliert. Also dann wird auf einmal dieser unglaublich lange Weg vom Gehirn ins Herz kürzer, wenn man nämlich den Seelenort in sich dann plötzlich gefunden hat. Das kann man ja wirklich nur jedem wünschen und was freut mich außerordentlich, dass du gerade das Sauerland gefunden hast, das ist eine Region, wo das für dich funktioniert, dass du hier lebst, dass du hier arbeitest. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier gewesen bist, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns das alles sehr genau zu erklären, und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit hier im Wolkatz-Studio nochmal widersprechen. Vielen Dank, Matthias Schlüter.
Sehr, sehr gerne.
An alle, die da draußen zugehört haben, noch ein herzliches Dankeschön, dass Sie so lange an den Geräten dabei geblieben sind, dass Sie es spannend fanden, was wir heute gehört haben über das Sauerland, über das, was es meditativ bedeutet, mit einer Harley-Davidson ganz entspannt durch die Kurven zu gleiten, über die spannenden Überlegungen, die dahinter stehen, wenn man eine Figur wie Sam Hawkins auf die Bühne in Elspe bringt, und all das, was eben die Essenz des Sauerlandes ausmacht, die Menschen. Denn deren Geschichten, die wollen wir hier erzählen bei Woll. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Lars-Peter Kappist und herzlich willkommen beim nächsten Mal wieder hier im Wollcast-Studio.